Wir lesen weiter in diesem wichtigen und wirklich lebensnahen Korintherbrief. Erste Kapitel sind wir noch, heute die Verse 26 bis 31. Ich lese aber den Vers 25 noch einmal mit. Unter der Überschrift, das soll da sich hindurchziehen, der einfache Weg des Glaubens. Der Glaubensweg ist einfach, wir machen ihn immer nur kompliziert, wir Menschen. Aber von Gottes Seite aus ist er einfach. Und weil auch die korinthischen Gläubigen immer wieder auf sich blickten, wurde der Glaubensweg kompliziert. Die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch sind, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Von ihm kommt auch ihr her in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Die Gemeinde zu Korinth, wiedergeborene Christen, sollten diesen neuen Ruhm, den sie bekommen haben, durch die Zuwendung Gottes im Heiligen Geist leben und verkündigen. Aber auch die allgemeine Menschheit soll Gott, den Schöpfer, rühmen, denn kein Mensch hat sich selber gemacht. Kein Mensch hat sich selber auf die Erde gesetzt. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und selbst, und das ist das Wunderbare, das wird hier betont, wenn Gott eine Botschaft weitergibt zum Leben und sie ist so einfach, ist sie doch von der Kraft her gesehen viel größer als alle großen Botschaften in dieser Welt. Das Wort vom Kreuz, haben wir gelesen, ist eine Torheit für diejenigen, die mit Weisheit in dieser Welt umgehen wollen, die mit ihrem Gedanken, mit ihrem Kopf einen Weg des Lebens finden wollen. Da ist das Kreuz natürlich was ganz Törichtes. Wie kann das Kreuz Leben geben? Das ist doch ein Schandpfahl. Das ist doch ein Symbol für Tod, für Elend. Da kann doch kein Leben herkommen. Aber wenn Gott auch das so gemacht hat, dass es in den Augen der Welt Torheit ist und schwach aussieht, steckt dahinter die viel, viel größere Kraft als jede Kraft, die hier in der Welt zu sehen ist. Aber der Satan möchte immer wieder, und das war der Grund in Korinth, und ich denke auch in vielen christlichen Gemeinden, der Grund, der Satan möchte, dass wir aus unserer eigenen Klugheit heraus den Weg des Lebens beschreiten. Wir haben ja schon lesen können, wie Eva versucht worden ist vom Satan mit Worten im Blick auf den Baum, von dem sie nicht essen sollten: Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet etwas wissen. Und das Wissen müsst ihr einsetzen, nämlich wissen, was gut und böse ist. Ja, und dann dachte natürlich Eva, oh, klug werden, das ist doch gut, ich muss viel wissen. Aber mit dem Wissen umgehen, das ist ja noch was anderes. Man kann Wissen speichern, aber wie kann man es handeln? Wie kann man es umsetzen? Diese Möglichkeit ist den Menschen nicht gegeben, das hat der Satan verschwiegen. Deswegen versuchen die Menschen, Leben zu finden in dieser Welt, hoch hinaus zu wollen, weise zu sein. Akademiker schauen herab auf die Arbeiter, sind ja bloß Arbeiter. Die anderen sind studierte Leute, ja. Die wissen ja auch sehr viel mehr. Und so macht man auch gesellschaftlich schon viele Unterschiede. Weil man glaubt, je mehr man weiß, desto mehr wird sich der Weg des Lebens offenbaren. Ganz im Gegenteil. Gott sagt, ich offenbare den Weg des Lebens an der Stelle, wo ihr nichts wisst. Was Torheit in euren Augen ist, denn die göttliche Torheit, so wie ihr sie nennt, wollte hier der Apostel Paulus auch aufzeigen, ist viel größer, als alle Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit in den Augen, das Kreuz sieht schwach aus, ist viel stärker, als alle Menschen sind. Also in diesen Worten wurde ja schon für die Korinther ausgesagt, also haltet euch doch bitte an das vor der Welt gesehen Schwache, an das Einfache, das ist der einfachste Weg, der ist offen. Und da fließt Segen Gottes aus der Höhe zur Erde und wieder zurück. Dies ist der Weg, der allerdings auf der Ebene der Torheit vor der Welt stattfindet. Um also zur Gemeinde Jesu, und das ist das Kostbarste, was es überhaupt geben kann, gehören zu können und hinkommen zu können, ist nicht das Denken und menschlicher Verstand nötig. Ist nicht nötig. Im Gegenteil, wir merken das schon in der Bibel, dass durch den Verstand des Menschen immer wieder Grenzen aufgerichtet werden, Zank verursacht wird, Streit und kein Friede. Obwohl Jesus Christus in Johannes 17 sagt, auf dass sie alle eins seien, in einer Gesinnung. Aber da stört das menschliche Denken dabei. Da wird man nie eins. Eins wird man durch den Glauben an den, der diesen Weg freigemacht hat, zum Himmel, vom Himmel zum Himmel. Also, hier wird auch den Korinthern, gerade weil sie ja viel gestritten haben, der eine weiß mehr als der andere, nicht? Ich weiß Bescheid, naja, und das ist nicht so richtig, was du denkst und so weiter. Und dann sind die immer mehr gegeneinander als miteinander gekommen. Wurde einfach gesagt, ihr müsst damit aufhören. Schaut doch mal unter euch nach, sagt der Apostel Paulus. Wer ist eigentlich selig geworden unter euch? Habt ihr da viel Akademiker unter euch? Viel weise Leute, hohe Leute? Nein, es sind wenige. Die meisten sind solche, die in der Welt überhaupt gar nicht so anerkannt sind. Schwach, einfach, töricht, auch mit dem kann man sowieso nicht anfangen. Aber die haben eine Öffnung des Glaubens, weil dieser Glaube nicht über den Verstand geht, sondern vom Herzen. Schaut mal unter euch. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist oder was sich stark fühlt. Deswegen diese ganzen Reibereien in einer christlichen Gemeinde kommen nur aus diesem Verhältnis, weil sich einer stärker fühlt als der andere, einer klüger fühlt als der andere. Nur deswegen. Ansonsten, wenn sie alle nur, und das will der Apostel Paulus hier sagen, ich bin noch nicht für euch gekreuzigt, sondern Christus, schaut auf ihn, glaubt ihm. Und wenn alle in die gleiche Richtung schauen, sind sie plötzlich eins. Sind sie eins. Das Edle nach dem Fleisch findet ihr wenig unter euch. Und wir merken das ja auch in unserer Gesellschaft. Je höher die Leute steigen in Wirtschaft, Politik, desto entfernter sind sie vom Evangelium. Wir kriegen ja nicht alles mit. Wir staunen immer nur, in welchen hohen Positionen die Leute stehen. Aber dann kommt plötzlich heraus, dass sie Gelder unterschlagen haben, dass sie pädophil sind, dass sie homosexuell sind und vieles andere auch noch. Dass sie Übergriffe gestartet haben auf Frauen. Das kommt plötzlich bei den ganz Hohen da heraus. Sie stehen so hoch, dass wir immer denken, oh, da komme ich ja nie hin. Aber seid getrost, da sollen wir auch nicht hin. Sondern wir sollen bei unserem Heiland bleiben. Vor ihren Augen sind wir die armseligsten Leute. Ach, die glauben noch an Gott und die glauben an Jesus, an das Kreuz. Naja, das ist Opium fürs Volk. Ja, das sind ganz elende, schwache Leute. Ja, da gehören wir zu, da wollen wir auch. Und wenn wir uns dazu immer wieder bekennen, wie es Paulus hier sagt, dann wird Gott uns auch in der Einheit gebrauchen können. Das ist doch der einfache Weg. Und das ist doch so wunderbar. Denn hoch hinaus in dieser Welt, anerkannt vor anderen in dieser Welt, kann sogar gefährlich sein für den Glauben. Wenn man hoch hinaus, wir denken zum Beispiel an den reichen Jüngling. Der war gut gesittet. Ja, er war betucht, er hatte viel Geld. Und er wollte dem Glauben leben und fragte Jesus Christus, was muss ich tun, dass ich noch ins ewige Leben komme? Ja, dann lass mal das alles los und folge mir nach. Und dann ging er traurig hinweg, hoch hinaus. Eine Blockade in dem Leben hier auf Erden in der Nachfolge. Und so heißt es zum Beispiel in Lukas 10, und das passt genau mit hier hinein, in Vers 21, dass Jesus Christus bei all dem, was er um sich herum so hörte, von den geistlich Hochstehenden, den Pharisäern und Schriftgelehrten, und auch, dass er gesehen hat, dass die Städte am See Genezareth, Kapernaum, Chorazin, Bethsaida, die haben so viel gesehen und konnten damit überhaupt nichts anfangen. Deswegen ist es ja gefährlich, ja auch in den schwarmgeistigen Richtungen, man will immer Wunder sehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man auf der Glaubensstraße ist. Denn wer nur sehen will und verstehen will, der schließt sich selber aus von diesem einfachen Weg des Glaubens. Und da heißt es hier im Lukas-Evangelium, wo Jesus dann sagen muss, oh, Chorazin, Bethsaida, ja, wenn solche Taten, die du gesehen hast, zu Tyrus und Sidon geschehen wären, hätten sie vor Zeiten in Sack und Asche Buße getan. Und nachdem Jesus diese ganzen Dinge heraussagte, Vers 21, betete er dankbar zum himmlischen Vater und freute sich im Geist. Er freute sich im Geist und sagt, ich preise dich, Vater, und Herr Himmels und der Erde, dass du solches alles verborgen hast den Weisen und Klugen und hast es offenbart den Unmündigen. Er freute sich darüber. Ja, das ist, du hast es denen offenbart, die vor der Welt als Toren dastehen. Und die anderen, die so weise sind, denen hast du es nicht offenbaren können. Er freute sich. Danke, Vater, dass du so einen Weg gefunden hast für die Einfachen. Denn die anderen sind aufgestachelt vom Satan. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und selber entscheiden können. Ihr braucht gar nicht die Entscheidung Gottes. Das macht ihr alles selber. Ne? Dann werdet ihr sein wie Gott. Ja, ja, da arbeiten wir mal dran. Und das machen ja die Menschen. Ne? Die unterscheiden ja meistens nicht bei sich, was gut und böse ist, immer bei den anderen. Ja, was bei dem nicht, ja. Aber sich selbst nehmen sie selten aufs Korn. Ja, den Unmündigen ist es offenbart. Und in Lukas 5, den Kranken, ich bin gekommen für die Kranken. Und Matthäus 5, Vers 3, für die Schwachen bin ich da. Und das sollte wieder mal ins Herz gedrungen sein in der korinthischen Gemeinde und überall. Ja, dass einfach hier sich ein Weg des Lebens öffnet. Und wie haben denn die Pharisäer und der hohe Priester auch über die Jünger geurteilt bei der Verfolgung in der Apostelgeschichte 4. Da haben sie gesagt, also was die da reden, wir wissen, das sind doch ganz ungebildete Leute. Und mit denen müssen wir uns jetzt unterhalten. Aber was die da sagen, mit welcher Vollmacht, die sind ganz ungebildet. Und doch hatten sie die Botschaft des lebendigen Gottes im Herzen und konnten sie sagen. Merken wir, in der Leistungsgesellschaft werden andere Wege beschritten als in der Glaubensgesellschaft. Und wir wollen in der Glaubensgesellschaft stehen, nicht in der Leistungsgesellschaft. Denken wir auch, und das ist uns ja alles zum Beispiel auch gegeben, an den Apostel Thomas. Er wollte verstehen und sehen. Als die Mitbrüder ihm sagten, der Herr ist auferstanden, nein, ich muss es sehen, ich muss es verstehen, ansonsten, ich glaube es nicht. Und da musste der Herr ihm erst persönlich gegenüberstehen und sagen, so, dann sieh mal, wie meine Hände aussehen. Ja? Lege deine Hand in meine Seite. Und da hat er sich sehr erschrocken. Dass eben, wenn er auf sein Sehen, auf sein Verstehen die Handlungen des Glaubens abstellen will, hat er verloren. Und dann beugte er sich, tat Buße und sagte, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, weißt du, du musst glauben und nicht sehen. Dann bist du selig. Denn dieser Weg ist zwar vor der Welt ein törichter Weg, aber der gesegnete Weg, den Gott selber bereitet hat für alle. Und somit wurde Thomas auch durchzogen mit Glauben, nicht mehr mit Sehen wollen. Und dieses Vertrauen bewies Petrus schon vor Pfingsten auch am See Genezareth, wo Jesus aus dem Schiff des Petrus eine lange Predigt hielt vom Ufer vom Wasser aus, für die Menschen, die am Ufer standen. Und als die Predigt zu Ende war, sagte er, Simon, fahr hinauf auf die Höhe und mach einen Fischzug. In Lukas 5. Aber dann sagte er, ich habe gearbeitet. Und wenn ich gearbeitet habe und nicht gefangen, dann geht nichts mehr. Ja, ich fuße auf meine Kraft. Aber dann ließ er sich doch einfangen, will ich mal sagen, steht ja nicht da, noch mal eine Gegenrede. Aber auf dein Wort, das kann ich weder verstehen, das hat nichts mit meinem Denken zu tun, das hat nichts mit meinem Fühlen zu tun, das ist völlig entgegengesetzt, auf dein Wort hin will ich handeln. Ja, du bist ja ein Tor, Petrus. Sowas macht man doch nicht. Du hast doch die Ahnung, wie das geht. Aber Jesus sagt voraus, und siehe da, auf das Wort des Herrn hin kamen alle ins Staunen. Denn sowas hatten die noch nicht erlebt. Nur auf das Wort gehandelt, ja? Und das ist das, was eint, was Gläubige eint, das heißt Glauben. Und da sollten die Korinther auch zurückgeführt werden und sollten sich mal umgucken in der Gemeinde. Schau mal, mit wem bist du eigentlich hier auf dem Wege? Sind denn das alles kluge Leute? Das sind doch alles schwache Leute, die haben so viel Elend in ihrem Leben, aber sie sind zu Jesus gekommen. Halte dich doch daran, an das Schwache. Ja? Ein zweites, Paulus will auch zum Ausdruck bringen, dass es nicht auf Menschenmaßstab in der Beurteilung einer Sache ankommt, sondern auf diesen Maßstab des Sohnes Gottes. Nicht wie ich eine Sache betrachte, oh, ich habe mich da schon sehr oft geirrt. Im Nachhinein war ich beschämt, weil es ganz anders ausgegangen ist, als ich dachte. Es gilt niemals der Maßstab, den ich vor Augen habe, im Blick auf den Nächsten. Es gilt immer das, was der Herr sieht. Und das sollten die Korinther auch ganz neu gelernt haben. Schaut also nicht deinen Nächsten an, sondern schau auf den Herrn, der deinen Nächsten anschaut in rechter Weise. Denn wer ist Paulus, Apollos, Petrus? Das sind alles nur Menschen, Diener Gottes. Das sind alles nur Gefäße, die der Meister füllt. Also macht bitte keinen Unterschied, wollte er sagen. Wer sich auf Paulus, Petrus und Apollos beruft, verlässt den Weg des Glaubens. Und wir könnten auch andere Namen heute einsetzen. Wer sich auf diesen und jenen und jenen und jenen beruft, verlässt den Weg des Glaubens. Weil Gott sich nicht durch die Betrachtung eines Menschen, was er sagt, was er tut, von sich ablenken lassen will, sondern er selber soll im Fokus des Glaubenslebens sein. Das heißt, wir kriegen nur Worte, die uns dann auf Jesus hinweisen. Darum sagte der Herr Jesus ja auch, wer sein Leben verliert an ihn, nur der wird es gewinnen. Nur der kriegt es. Da kommt es wieder. Ein Beispiel der Beziehungslosigkeit zum Herrn, das heißt, man kennt den Herrn, man redet von Jesus, aber man hat keine Beziehung, lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 19. Da sind ja Söhne eines Priesters, Skephas, die haben ja gehört und gesehen, was im Namen Jesu alles geschehen konnte. Und dann sind sie auch losgezogen und haben im Namen Jesu gepredigt und geboten, aber keine Beziehung im Herzen hatten. Kapitel 19, Vers 13, es unterwanden sich etliche der umherziehenden Juden, die Beschwörer waren, den Namen des Herrn Jesu zu nennen, über die bösen Geister, und sprachen, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren ihre aber 7 Söhne eines Juden Skephas, des hohen Priesters, die solches taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesum kenne ich wohl und von Paulus weiß ich auch. Aber wer seid ihr? Wer seid ihr? Mit anderen Worten, ja, ihr habt ja gar keine Beziehung dazu. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie und ward ihrer mächtig und warf sie unter sich, also dass sie nackt und verwundet aus demselben Hause fliehen mussten. Und das wurde natürlich im nächsten Vers auch kund in Ephesus. Ja, da haben die Leute gesagt, oh ja, also es genügt offenbar nicht zu sagen im Namen den Jesus, den andere dort predigen, sondern man muss eine eigene Beziehung haben, die Glaubensbeziehung. Ja. Sonst kommt der böse Geist und sagt, ja, diese kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Und dann kommt er darüber. Das sind alles solche Beispiele dafür, dass wir nicht von einem angelernten Evangelium leben können, sondern wir müssen die Beziehung zu dem Erlöser selber haben. Ein drittes, Jesus Christus kann nur, und das wollte hier Paulus ganz deutlich sagen, nur denen begegnen, die in sich schwach sein wollen, die schwach sind und schwach sein wollen. Denn das erwählt Gott, das erwählt er. Diejenigen, die bereit sind, Gott allein wirken zu lassen und ihm die Ehre zu geben, die werden auch gesegnet. Die können auch eine Einheit bilden mit den anderen Mitgläubigen. Sie werden befähigt dazu, weil der Geist Gottes in ihnen die Einheit immer sucht. Immer, koste es für den natürlichen Menschen, was es wolle. Lesen wir auch nochmal dazu in Jeremia 9, wo auch das Wort Gottes bereits schon vorschattend Folgendes sagt, in Vers 22 und 23, so spricht der Herr, wenn jemand weise ist, ja, er rühme sich nicht niemals seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Also wer sich rühmen will, der soll sich dann rühmen, dass er Gott kennt. Den, der barmherzig ist und gerecht ist. Und das gefällt Gott. Und da gibt er nicht nur sein Ja zu, sondern auch die Kraft der Gemeinschaft, die Kraft des Segens zum Dienst in dieser Welt. Ja, die Pharisäer hatten sich ja oft aufgeregt, so haben wir schon öfter gelesen im Evangelium. Aber selig sind die geistlich arm sind, denn die werden gesegnet. Ein viertes. Auch dem von Gott viel geoffenbart wurde, der muss dennoch die Schwachheit bejahen in seinem Leben. Ansonsten muss er schwach gemacht werden, damit die Offenbarung nicht fehl gehen. Und das lesen wir von demselben Apostel, der gerade hier an die korinthische Gemeinde zurechtrückend geschrieben hat im zweiten Brief. Und da spricht er von sich, dass Gott ihn schwach machen musste. Paulus war ein hochstudierter Mann. Er war kräftig in seinen Worten, in seiner Aussage. Er kriegte Kompetenzen vom Hohen Rat in Jerusalem, um auch Glaubensangelegenheiten zu regeln. Er war in Glaubensangelegenheiten unterwegs. Ich verteidige den Glauben an den lebendigen Gott. Er war wirklich sehr in der Welt hochgeachtet. Er saß zu Füßen des Gamaliel, einem sehr berühmten hohen Priester und Lehrer, und studierte dort bei ihm. Und was sagt dieser Apostel nun, der Weise in dieser Welt? Im 12. Kapitel 2. Korinther beschreibt er, dass das Rühmen nichts nütze ist. Und dann hat er nur gesagt, ich will aber auf eine Geschichte kommen, da wo, ob der Mensch nun im Leib gewesen ist oder nicht, der war entzückt bis in den dritten Himmel. Er sprach da so von sich. Er hat eine hohe Offenbarung bekommen, er hörte unaussprechliche Worte im Paradies, aber eben, wenn ihm etwas Hohes gegeben wird, dann kann leicht der Leib und das Fleisch wieder aufsteigen. Herr Lehrer, ich weiß was. Und damit das nicht vorkommt, hat Gott, so beschreibt er, ihm etwas ins Fleisch gegeben, dass er schwach bleibt und krank bleibt. Hier müssen wir an der Stelle auch oft sehen, Gott arbeitet mit uns auch auf diesem Wege, dass er uns ganz bewusst krank sein lässt, weil er weiß, wenn wir das nicht sind, dann werden wir zu selbstständig. Und er sagt das hier ganz offen, gibt das zu, Vers 7, auf dass ich mich dieser hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Und zwar nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Warum? Damit ich mich nicht überhebe. Damit ich auf dem Weg bleibe, der vor der Welt ein Weg der Torheit ist. Aber ein Weg der Kraft aus Gottes Sicht. Dreimal hat er sogar gebeten, dass der Herr ihm doch gnädig sein möchte und ihm dies nehmen möchte. Und der Herr sagt, nein. Das tue ich nicht. Du wirst mir zu stark. Ich muss dich schwach halten, damit ich dich weiter gebrauchen kann. Und als Paulus das dann merkte, sagt er, dann will ich doch lieber schwach sein, wenn der Herr doch nur stark in mir ist. Dann will ich lieber in Nöten sein, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also auch aus dieser Erfahrung heraus schrieb er hier den Korinthern und sagt, schaut doch mal, sind doch viele Schwache unter euch, haltet euch dazu. Nicht zu den Starken, nicht zu eurer eigenen Stärke. Denn dann kommt nicht die Einheit zustande, die notwendig ist, die ihr eigentlich auch wünscht, dass ihr gebraucht werden könnt vom Herrn. Es ist ja auch für unsere Augen ein Paradoxum, dass Gott ausgerechnet den Mose berief, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Wir lesen ja von diesem Mose, dass er sagte, er stottert, er kann überhaupt nicht reden, er ist schwach und sagte, Herr, schick doch einen anderen. Aber Gott hat genau diesen genommen, um ihn demütig zu halten. Und es gab immer eine Zubereitungsphase für den Auftrag. Nicht, dass er später nachher, nach der Zubereitung, besser reden konnte, aber tiefer glauben konnte. 40 Jahre wurde dieser Mose von seinem Volk getrennt. Er wanderte durch die Wüste, bis er nach 40 Jahren auf dem Horeb die Stimme des Herrn hörte. So lange dauerte das. Denn als er 40 Jahre alt war, lesen wir in Apostelgeschichte 7, hatte er ja einen Ägypter erschlagen und musste fliehen. Und dann war er nachher 80, als er zurückgeführt worden ist. 40 Jahre Zubereitungszeit. Er machte gleichsam auch schon geistlich diese 40 Jahre der Wüstenwanderung durch, die das Volk auch tun musste. Oder denken wir an Jakob. Jakob, er war der Zwillingsbruder von Esau. Und jetzt musste eine Entscheidung getroffen werden. Wer wird denn hier der geistliche Nachfolger? Abraham, Isaak. Esau, Erstgeborene? Nein, Jakob. Aber Jakob versuchte das ja auch mittels seiner Mutter selbst in die Hand zu nehmen. Er musste 20 Jahre zubereitet werden, bevor ihn Gott dann gebrauchen konnte. Stellen wir uns mal vor. Und Israel, das wurde ja bereits schon Abraham gesagt, musste 400 Jahre zubereitet werden, damit es eigenermaßen präpariert durch die Wüste gehen kann, was auch noch 40 Jahre dauerte, um dann in das Land Kana anzukommen. Da, wo Gott den Tempel gebaut wissen wollte. Denn bereits Abraham wurde ja schon dahin geschickt, wo der Tempel später gebaut worden ist. Merken wir? Dürrezeiten sind Zubereitungszeiten, damit wir schwach werden. Damit wir sagen, die Hilfe ist allein der lebendige Gott. Und das eint. Also unter den Schwachen, wenn jeder schwach ist, dann findet man auch die Einheit zusammen. Dann will keiner über den anderen dominieren. Und das war auch das Gebet des Apostel Paulus im Blick auf die Epheser. Er hat sich ja gefreut, was dort alles aufgeblüht ist in Epheser 3. Da hat er das Geheimnis nochmal aufgelistet, wie denn wirklich ein Glaubensleben vollführt werden kann. Vers 13 einmal, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet um meiner Trübsale willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, er euch Kraft, um stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen, nämlich dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Er euch stark mache mit seiner Kraft, damit ihr am inwendigen Menschen lebt, was Christus in euch ist. Merken wir, hier geht es wiederum völlig an unserer Stärke vorbei. Und das brauchten die Korinther, die sich ja lebten ja in einem Lande, wo man ja sehr klug war, wo man ja auch verschiedene Philosophien aufgerichtet hat. Und dann schwach sein, na schwach sein heißt dann dumm sein, aber sie sollten lieber im Sinne der Welt dumm sein, aber dafür gestärkt werden durch die Gegenwart Christi. Das ist so wichtig. Ich weiß, wir werden in unserer Welt auch immer wieder herausgefordert, mitzuhalten. In manchen Gesprächen kommt das immer wieder zum Tragen, sage ich, du brauchst nicht mithalten. Das einfache Leben ist so gering, hat so einen kleinen Radius vor Gott. Das kannst du tun. Aber du musst nicht den anderen beweisen wollen, dass du das auch noch kannst und jenes noch kannst und da, weil einer sagt, nun mach mal das und dann musst du gar nicht. Man verspricht sich Anerkennung dadurch, wenn man darauf eingeht. Aber die Anerkennung als Kind Gottes soll allein im Herrn sein. Und ein fünftes, keiner hat doch ein Verdienst. Das sollte auch hier wieder deutlich werden. Schaut doch mal, dass ihr Christen seid, ihr in Korinth, habt ihr nicht gemacht. Das hat Gott getan. Er, schon gleich am Anfang des ersten Kapitels, er hat euch beschenkt. Er hat euch reich gemacht. Er hat euch so dargestellt, dass ihr im Grunde genommen nur noch auf seine Wiederkunft wartet. Das hat er alles gemacht. Ihr habt es nicht verdienen können. Denn ihr brauchtet die Gerechtigkeit, die im Himmel anerkannt wird. Und die konntet ihr nicht bringen und bewegen. Denn es gilt nur vor dem lebendigen Gott, und das macht uns ja auch dann demütig und macht uns bescheiden, es gilt nur vor dem lebendigen Gott, was Christus für uns erworben hat. Alles andere zählt nicht, zählt nicht. Und da merken wir, dann brauche ich mich ja gar nicht so aufbauschen, wenn alles andere nicht zählt, nur das, was Christus für mich erworben hat und was er tut. Nicht? Johannes 15, eine Rebe kann keine Frucht bringen von sich selbst. Nur was der Weinstock gibt. Und wenn er nichts gibt, dann kriegt die Rebe auch nichts. Ja? Keiner hat doch einen Verdienst an dem Zustand, in dem er durch den Glauben gerufen worden ist. Darum schrieb der Apostel Paulus und sagte ihnen denn ganz deutlich, von ihm kommt ihr doch auch her in Christus. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Er. Ihr könnt keine Weisheit einbringen, keine Gerechtigkeit einbringen, keine Heiligung einbringen, keine Erlösung. Nur durch ihn. Nur durch ihn. Und das ist wirklich das Fundament, was die Welt nicht erkennen will als Segen und Leben, aber auf dem sich der Himmel und der Weg vom Himmel zur Erde und zurück öffnet. Die Erlösung von Sünde und Tod. Durch den einfältigen Glauben an Gott, durch Jesus Christus, sieht Gott uns durch seinen Sohn. Durch nichts anderes. Er sieht nur das Werk, das sein Sohn vollbracht hat. In Hebräer 9 lesen wir dazu, diese klaren Worte, Vers 12 bis 14, dass ihr ja nicht erlöst seid durch der Böcke oder Kälberblut, sondern durch sein eigenes Blut, mit dem er einmal in das Heilige eingegangen ist und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn so schon der Tiere Blut, Ochsen, Böcke Blut, die Asche von der Kuh gesprengt, heiligt die Unreinen zur leiblichen Reinigkeit, also äußerlich. Deswegen musste Israel immer diese Opfer bringen, damit sie überhaupt vor Gott noch bestehen konnten. Ja, sonst wären sie auch ausgemerzt worden, ausgerottet worden. Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist geopfert hat, unser Gewissen reinigen? Und jetzt kommt ja die Konsequenz von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Also nur dadurch. Das Blut Christi, das ist, er ist euch zur Erlösung gemacht. Liebe Korinther, denkt daran. Denn nur durch sein Blut, was er selber ins Heilige im Himmel getragen hat, seid ihr entlastet von all dem, was euch hinderte, Gott zu dienen. Und nur dadurch ist Gottesdienst möglich geworden. Er ist euch zur Heiligung gemacht, äußerlich und innerlich. Innerlich lesen wir auch im Hebräerbrief, im 10. Kapitel, Vers 6 zum Beispiel, da werden die Worte aus dem Psalm zitiert. Opfer und Gaben hast du ja nicht gewollt. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, der Herr, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Und nachdem er weiter oben gesagt hat, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht. Da sprach er, siehe, ich komme zu tun, Gott, deinen Willen. da hebt er das erste auf, dass er das andere einsetzt. Und in diesem Willen sind wir geheiligt. Nur in diesem Willen. Auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Das heißt also, die Erinnerung sollte auch bei den Korinthern sein, schau mal, er ist doch euch zur Heiligung gemacht. Was habt ihr dazu beitragen können? Also verlasst euch jetzt darauf und seid bescheiden und schwach und dankt eurem Herrn dafür. Dann braucht ihr weder über Paulus noch Apollos noch Kephas reden, sondern dann redet ihr dankbar über euren Erlöser. Ja, denn in diesem einen Opfer seid ihr vollendet worden in Ewigkeit. Und auch die äußeren Heiligungswerdegänge könnt ihr nicht alleine machen. Die sind auch durch Jesus Christus angesetzt worden, werden weitergeführt und zur Vollendung gebracht. Da heißt es auch in Hebräer 12, ab Vers 14, jagt nach dem Frieden gegen jeden und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, durch die innere Heiligung, durch das Opferblut Jesu, sind wir befähigt worden, auch die äußere Umwandlung und die Begegnung mit dem Nächsten anders zu erleben als zuvor. Wir haben die Vollmacht, gegen jedermann Frieden zu haben. Begehen. Das ist gewaltig. Aber auf diese Stufe sollen wir uns begeben. Durch das Opfer Jesu und der Heiligung, das heißt der äußeren Umwandlung, lasst sie zu, wie es auch im Kolosserbrief ja steht, in Kapitel 3, ab Vers 5. Das ist jetzt auch nicht wieder unter der eigenen Regie, wenn es hier heißt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind, denn wird Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, Geiz, welcher ist Abgötterei, um welcher Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, in welchem auch ihr einst gewandelt habt, da ihr darin lebtet. Nun aber legt es ab von euch. Das ist die äußere Heiligung, die durch die innere Heiligung, die Jesus gegeben hat, geschehen kann. Zorn weg, Grimm weg, Bosheit weg, Lästerung weg, schandbare Worte aus eurem Munde. Lügt nicht untereinander, alles weg. Zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Und jetzt kommt es, wozu dies dient und wer das nur machen kann. Das kann ja nur der Herr machen. Zieht den Neuen an, der da erneuert wird, zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde dessen, der ihn geschaffen hat. Auch den neuen Menschen hat Jesus Christus geschaffen, nur allein. Und er kann sukzessive diese äußere Heiligung in uns auch vornehmen. Da werden wir plötzlich, auch die Korinther, ganz sprachlos und klein. Ja, was haben wir denn dazu beigetragen? Gar nicht. Ihr seid einfach gerufen worden. Und jetzt bewegt euch in der Gemeinsamkeit mit eurem Herrn durch die Zeit. Das heißt Leben. Und er ist euch gemacht, noch zwei kurze Punkte, zur Gerechtigkeit. Ja, aber nicht zu der Gerechtigkeit, die wir hier in der Welt suchen oder die wir meinen, selber als Menschen zu haben. Die hier aneinander geraten sind, die Jünger, die Gläubigen hier in Korinth, die fühlten sich alle richtig und gerecht. Ja, ich, vor Gott, das sage ich so und das stimmt so und da stehe ich gerade für? Nein. Jesus ist euch zur Gerechtigkeit gemacht. Und zwar eine Gerechtigkeit, die ihr in euch selber nicht findet, die ihr in dieser Welt nicht findet, die ihr auch nicht fordern könnt von euch selbst, die ihr auch nicht fordern könnt in der Welt, sondern die euch nur geschenkt werden kann durch die Gnade Gottes. Dazu ist er gemacht. Und wenn ihr alle in dieser, so wollte Paulus auch sagen, in dieser Gerechtigkeit bewusst lebt, dann gibt es nicht mehr Kephisch, Apollos, Paulisch, sondern dann gibt es nur noch Christus. Er ist die Gerechtigkeit und zwar, die Gerechtigkeit sollte, 1. Johannes 1, Vers 3, Johannes hat das ja so deutlich dann gesagt, diese Gerechtigkeit befähigt zur Gemeinschaft mit Gott. Denn Johannes lud ein, dass auch die anderen, die das hören, glauben sollen. Und er sagt, wir haben die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und deswegen laden wir euch auch ein, Gemeinschaft mit uns, mit dem Herrn zu haben. Also er macht das ganz deutlich, ja. Das ist die Gemeinschaft, die vorher nicht möglich war und die soll gepflegt werden. Und darin befindet sich alles, was wir brauchen. Und das Letzte, er ist uns, er, zur Weisheit gemacht. Er hätte auch sagen können, der Apostel Paulus, ihr habt alle keine Ahnung. Wenn ihr wirklich als Gläubige klug sein wollt, braucht ihr den Heiland. Das, was er ist, ja. Seine Weisheit braucht ihr. Ich lese uns da mal auch Jakobus 1, Vers 5. Da wird ja deutlich gesagt, wem Weisheit mangelt, und da kommen sicher einreihen, wo soll er die denn herkriegen? Der bitte Gott. Denn da kriegt er die Weisheit her, die er nötig hat. Nicht die er unbedingt all braucht, aber so viel wie er nötig hat. Ja? Nicht wie viel er gerade will, aber dazu, damit er geistlich erleben kann. Bitte Gott, denn Christus ist für dich zur Weisheit gemacht, heißt es hier. Und in Jesaja 45, das sollten wir auch noch mal dazu lesen, Jesaja 45 wird das ja auch schon so vorgeschattet deutlich gesagt, ab Vers 11. So spricht der Herr, der Heiligen Israel und ihr Meister, frage mich um das Zukünftige und weiset meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Und wo das geschieht, auch unter den Gläubigen, ist man immer an der richtigen Stelle, vor allen Dingen an der Stelle, wo Einheit und Herzensfreiheit, Liebe pulsiert. Denn der Herr sagt, ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf geschaffen. Ich bin es, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und habe allem seinem Heer geboten. Ich bin es. Darum weist meine Kinder zu mir. Ja? Denn es ist derjenige, ach, da freue ich mich, das ist schon ein bisschen weihnachtlich. Jetzt reden wir davon, von der Geburt Jesu. Wir reden dann nämlich von dem, der schon immer gewesen ist und immer sein wird. Ja? In Micha 5, Vers 1, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das speist Gläubige. Das speist die Gemeinde, das speist alle, die auf dem neuen Lebensweg, der wohl in der Welt ein Weg der Torheit ist, sich befinden und ein Segen für andere werden sollen. Der einfache Glaubensweg. Soweit zu diesen Versen.